Ich möchte heute gerne die Predigt von letzten Sonntag weiterführen. Ich hatte begonnen, über unsere Reise mit Jesus zu sprechen. Und zwar kann man wirklich gucken, wie entwickelt sich unser Glaube. Und es ist so, wie wenn wir auf einer Bahnstrecke sind und in einen Zug einsteigen und dann immer wieder bei jeder Haltestelle auch durchaus aussteigen können, wir können auch zurückfahren, wir können weiterfahren, wir kommen durch unterschiedliche Gegenden, unterschiedliche Zeiten und unseren Glauben kann man damit vergleichen, mit so einer Reise, mit verschiedenen Stationen. Oft erleben wir es allerdings auch nicht so, wie in einem ICE von 1 bis 6 zu kommen, so volle Kanne durch, sondern wir erleben unser Leben vielleicht manchmal auch eher wie ein, sag ich mal, Spiralcurriculum. Also wie eine Spirale oder wie eine Wendeltreppe. Wir kommen immer wieder an selbe Themen auf einer unterschiedlichen Ebene. Oder wie bei einem Labyrinth. Ich wusste lange Zeit nicht, was ein Labyrinth ist. Das ist kein Irrgarten. Ich habe immer gedacht, das ist ein Irrgarten. Nein, das ist es nicht. Bei einem Labyrinth kommt man immer an in der Mitte. Aber man ist manchmal ganz nah dran und auf einmal wieder ganz weit weg. Und es ist nichts für Leute, die ungeduldig sind. Ich mag lieber von außen direkt in die Mitte gehen, aber das Labyrinth ist dann mal so und dann geht man wieder so und ach, ja. Aber wenn man das so betend geht, dann kann man da etwas merken von dem, wie unser Leben oft ist. Manchmal denken wir, wir sind ganz nah dran und im nächsten Moment empfinden wir sind ganz weit weg und wir wissen gar nicht warum. Es geht also nicht immer geradlinig. Manchmal erleben wir auch sowas wie Bahnstreiks. Nichts mehr geht voran. Oder wir haben die falsche Richtung erwischt. Das gibt's ja auch. Wir sind in den falschen Zug eingestiegen und auf einmal fahren wir rückwärts. Das alles gibt es in unserem Leben. Manchmal erkennen wir unseren derzeitigen Standpunkt genau. Und zu anderen Zeiten wissen wir überhaupt nicht, wo wir uns gerade befinden. Wir kennen uns nicht mehr aus in unserem Leben. Aber meistens haben wir so eine Hauptbaustelle. Uns kann sein, dass wir hängen bleiben, dass wir stecken bleiben. Und dann gilt es genau hinzugucken, wie das gekommen ist oder womit das zusammenhängt. Ich hatte letzten Sonntag über den Beginn unserer Reise gepredigt. Und das machen wir kurz mit ein paar Folien als Wiederholung. Es gibt so einen Text, über den hat die Susanne Remmers schon gepredigt, aus dem 1. Johannes 2. Und da heißt es, dass die Kinder, sag ich jetzt mal im Glauben, denn um die geht es, Kinder im Glauben Sündenvergebung erlebt haben und den Vater kennengelernt haben. So, sie haben die Liebe Gottes kennengelernt, sie haben kennengelernt, wow, dieser Gott lebt. Ich kann eine lebendige, persönliche Beziehung zu diesem Gott haben. Er ist nicht fern irgendwo, er hat was mit mir zu tun. Es ist ein persönlicher Gott. Das ist so die Erfahrung am Anfang. Dann die jungen Männer, ich füge hinzu, die jungen Frauen, die jungen Leute, sie haben den Bösen besiegt und ihr Leben geordnet. Und dann die Väter und Mütter im Glauben haben den Vater in tiefer Weise erkannt. Das ist so der biblische Grund für diese Predigtserie. Und jetzt die kurze Wiederholung. Die erste Station ist die erste Liebe. Dieses Wow, ich habe ihn kennengelernt. Ich gehöre zu ihm. Ich kann mit ihm leben. Und wichtige erste Elemente geistlichen Lebens ist, dass wir lernen, die Bibel zu lesen. Meistens ist es auch so, dass wir sie verschlingen, dass wir beten und anbeten und Gebet entdecken, das ist nicht ein Gedicht, was ich auswendig gelernt habe, sondern ich kann persönlich mit ihm sprechen, ich kann mein Herz bei ihm ausschütten, ich kann ganz normal mit ihm reden. Ich habe eine geistliche Familie gefunden, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft und ich habe erlebt, dass ich Sünden bekennen kann und sich Vergebung erlange. Das gehört alles zu dieser ersten Liebe. Man kann stecken bleiben in dieser Phase und nicht weiterkommen, wenn wir Sündenvergebung nicht kennengelernt haben. Wenn wir nicht erlebt haben, dass wir den Schrott unseres Lebens, der hinter uns liegt, loswerden konnten, sondern wenn wir weiter mit diesem Rucksack von Schuld und Versagen durchs Leben gehen. Der kann uns dann immer wieder runterziehen oder zurückziehen. Das kann auch in einem anderen Bild wie so ein Gummiband. Wenn wir weitergehen wollen, zieht uns die nicht vergebene Schuld immer wieder zurück. Und da meine ich jetzt sowohl die Schuld, die wir begangen haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir an Gott schuldig geworden sind, als auch, wenn andere an uns schuldig geworden sind und wir nicht vergeben haben. Das ist auch etwas, was uns immer wieder zurückzieht, wie so ein Band. Wir kommen nicht weiter. Die zweite Phase wäre dann Lernen und Dazugehören. Sie hat keine neuen geistlichen Inhalte, also Beten, Bibel lesen, Gemeinschaft, das bleibt, das ist unser ganzes Leben, das ist die Grundlage. Aber sie zeichnet sich aus durch einen Hunger nach mehr. Wir sind wie ein trockener Schwamm und saugen alles auf. In der Phase, wo ich da war, da habe ich jeden Abend eine christliche Gruppe besucht, weil ich ich wollte einfach immer mehr. Ich wollte immer mehr erfahren, immer mehr wissen und es war nichts zu viel und nichts zu aufwendig. Ich bin weit gefahren teilweise und ich wollte einfach mehr. Und es ist auch dieses, man will wissen, was ist richtig. Man will wissen, was ist richtig. Und da gibt's auch eine Gefahr, wenn wir da nämlich drin stecken bleiben, das gibt es durchaus auch, dann bleiben wir eventuell in so einem Schwarz-Weiß-Denken verhaftet. Also am Anfang müssen wir wirklich ganz klar wissen, brauchen eine ganz klare Ansage, ganz klare Orientierung, wo es lang geht und wie es denn alles richtig ist. Aber wenn wir da drin bleiben, dann werden wir irgendwann zu Menschen, die wissen ganz genau, was richtig ist, aber sind irgendwann unerträglich für die eigenen Mitmenschen und für sich selber aber auch gefährdet, weil irgendwann merken wir, dass es nicht so einfache Antworten gibt und dann kommen wir in unserem Glauben ins Schwimmen und dann denken wir, was ist denn jetzt? Ist es denn doch nicht richtig alles so, wie ich es jetzt so mir sortiert habe und wie ich gehört habe und wie ich gedacht habe? Gesund sind da ein belehrbarer Geist, Gehorsam, Engagement in der Gemeinde und Demut. Ich bin inspiriert, ich habe das Buch heute mal mitgebracht zu dieser Predigt durch dieses Buch, Gebet als Begegnung von Charles Bello aus Oklahoma, ein Vineyard-Pastor und mittlerweile unterrichtet er auch geistliche Begleitung in USA. Und Christian Reschke aus der Vineyard Hamburg-Altona hat es übersetzt und mit ihm abgesprochen, dass er seine eigenen Erfahrungen hinzufügt. Und das ist ein Kapitel aus diesem Buch, was mittlerweile allerdings noch etwas ausgedehnt ist durch meine eigenen Erfahrungen und weiteres, wo ich dann, man kann ja nur das sagen, wo man selber voll identisch ist und sagt, ja, das habe ich auch so erlebt und das kann ich so sagen. Aber das war die Inspiration und die Grundgedanken kommen aus diesem Buch. Und heute geht's dann noch weiter und da habe ich dann noch ein weiteres Buch, was ich auch sehr empfehle. Peter Cetero, Glaubensriesen und Seelenzwerge, geistliches Wachstum und emotionale Reife. Das, ja, bei der vierten Phase oder bei der beim Übergang von der dritten auf die vierte komme ich sehr stark auch auf ihn zurück. Glaubensriesen und Seelenzwerge, das gibt es oft. Leute, die fett glauben, aber die Seele ist nicht ganz nachgekommen. Und das wird dann ungesund. Und wenn wir das selber erleben an uns selber, dann werden wir irgendwann einen großen Crash erleben. Und er schreibt, wie er das selber erlebt hat und was ihm dann geholfen hat und wie er damit umgeht und umgegangen ist. Ja, ich mache heute weiter mit der dritten Phase. Und das dritte ist das Dienen. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, dann möchte ich irgendwann das weitergeben. Bei manchen ist das schon ganz am Anfang. Also bei mir war es eigentlich schon ganz am Anfang, oder sagen wir mal so, nach einem halben Jahr. Ich wollte weitergeben, was ich erfahren hatte und ich wollte aktiv werden und bin es auch geworden. Und ich denke, das ist ganz natürlich und normal. Und wenn wir in dieser zweiten Phase so viel zu uns genommen haben, weil wir so waren wie ein trockener Schwamm. Man könnte auch sagen, wie so eine Raupe. Was tut eine Raupe? Sie frisst und frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Und irgendwann platzt sie und wird ein Schmetterling. Jetzt mal so etwas verkürzt laienhaft gesagt. Und wir wollen dienen. Wir wollen es weitergeben. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es so wie, dann werden wir so wie ein totes Meer. Das tote Meer, wisst ihr, warum das Meer tot ist? Ganz genau. Es hat keinen Abfluss. Deshalb ist es tot. Und deshalb ist es so versalzen. Es hat keinen Abfluss. Also wenn ein See keinen Abfluss hat, versalzt es. Wenn wir nur zu uns nehmen, zu uns nehmen, zu uns nehmen, dann überfressen wir uns. Wir brauchen einen Abfluss. Und das ist das Dienen. Wir beginnen aktiv zu werden. Wir beginnen Gott in der Gemeinde zu dienen. Wir wollen unseren Glauben weitersagen. Wir entdecken den Missionsbefehl. Wir werden verantwortliche Mitglieder der Gemeinde, der Familie Gottes. Wir wollen andere Menschen zum Glauben führen. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen unsere geistlichen und sonstigen Gaben kennenlernen, unsere Fähigkeiten kennenlernen und sie einsetzen. Und das tun wir dann in dieser dritten Phase. Wir werden aktiv mitarbeiten. Wir werden großzügig teilen. Das wird uns gar nichts ausmachen, zu teilen. Wir werden mutig eintreten für andere, unsere Gaben und Talente einsetzen, und für manche beginnt es auch, dass sie Leitungsaufgaben wahrnehmen. In dieser Phase ist es ungeheuer wichtig, spiegelnde Elemente in unser geistliches Leben hineinzunehmen, damit wir geistlich wachsen. Das heißt, die Bibel zu studieren, nicht nur für den Dienst, sondern für uns selbst. Also zum Beispiel, wenn ihr Hauskreisleiter seid, nicht nur die Bibel zu studieren für den Hauskreis, sondern für euch selbst. Muss ich mir ganz oft sagen, und das ist der Grund, warum ich mich manchmal zurückziehe zu Auszeiten, wo ich dann wirklich für mich bin, weil bei mir die Gefahr ist, ich meine, das Positive an meinem Job ist, dass ich immer gucken muss, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, sonst habe ich ja irgendwann nichts mehr zu sagen. Das Schwierige ist, dass ich dann meine stille Zeit oft mit dem Predigtext mache oder mit dem Thema, was ich predige. Und nicht für mich. Oder dass ich bete für ganz viele Leute aus der Gemeinde und wenig für mich. Und meine eigene Seele dabei auf der Strecke bleibt. Das kann euch aber genauso passieren, wenn ihr sehr engagiert seid, dass ihr nur noch für andere Leute betet. Dass, wenn ihr Seelsorger seid, nur noch für die betet, die ihr in der Seelsorge habt. Wenn ihr Hauskreisleiter seid, nur noch für eure Hauskreisleute betet. Und wir brauchen Zeiten, wo wir für uns mit ihm sind, wo Gott zu unserer Seele sprechen kann und mit uns persönlich umgehen kann. Es wäre sinnvoll, in einer Kleingruppe zu sein, die wir nicht selber leiten, sondern auch für uns. Ich weiß von einer von euch, die hatte eine Kleingruppe, die sie geleitet hat in der Kampagne, und ist zu einer Kleingruppe gegangen für sich selber. Ich denke, das war super. Gut, Sophie, das ist ein hoher Aufwand, 2 Abende in einer Woche. Aber es ist ja auch die Frage, wo haben wir Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft, wo es eben nicht so ist, dass wir das leiten oder dass wir verantwortlich sind. Für mich ist das nicht ein Hauskreis, wo ich selber Teil bin, sondern das sind tiefe Freundschaften, wo dieser geistliche Austausch passiert auf der gleichen Ebene und wo wir uns gegenseitig spiegeln und füreinander beten und wo ich nicht leite. In dieser Phase ist es wichtig, Zeit einzuplanen, wo wir uns zurückziehen können, wo wir Erholung finden. Es ist wichtig, darauf zu achten, auf die Familie und ihre Rufe, oder kommt sie zu kurz durch unser eigenes Engagement? Es ist wichtig, achtsam zu sein gegenüber unserem Körper, gegenüber unserer Gesundheit, oder leben wir von ständigen Adrenalinschüben durch den Dienst? Essen wir zum Beispiel zwanghaft? Oder gleiten wir in unjesusgemäße Aktivitäten ab, um uns zu erholen? dass wir uns einfach, wenn wir dann K.O. sind, von Fernseher knallen und irgendwas uns reinziehen, was uns nicht gut tut. Das wäre ungesund. Gesunde geistliche Praxis wäre, eine Ausgeglichenheit zu finden zwischen Aktivität und Ruhezeiten. Zu schauen, dass wir soziale Beziehungen haben außerhalb unseres Dienstes, dass wir Mentoren, geistliche Begleiter, Seelsorger haben, dass wir einen Lebensstil von Rechenschaft führen. Das finde ich auch elementar wichtig, Menschen zu haben, die unser Leben hineinsprechen können und vor denen wir aussprechen, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Wir können stecken bleiben in dieser Phase, wenn der Dienst zum Mittelpunkt unseres Lebens wird und wir dadurch die eigenen Freundschaften und auch unsere eigene Gottesbeziehung vernachlässigen. Also wir einfach nur noch funktionieren, dienen. Es kann ja auch im Beruf so sein, dass wir beruflich uns so auspowern, dass wir gar keinen Raum mehr haben, Gott zu uns sprechen zu lassen, auf uns zu achten, zu sehen, wie es uns denn gerade geht. Wir können ja nur das weitergeben, was wir selber haben und empfangen haben. Und das ist wichtig. Die Folge, wenn wir nicht darauf achten, wäre ein Gefühl von Leere, Ärger, Erschöpfung. Und oftmals passiert es, dass wir dann in einer Sackgasse uns wiederfinden. Die Krise, der nächste Abschnitt, das ist oft das, dass wir uns in einer Sackgasse befinden, wenn wir zum Beispiel nicht darauf geachtet haben, auf diese Balance, auf diese Ausgeglichenheit. Es kann aber auch sein, dass wir da hineinkommen durch einen lebensgeschichtlichen Übergang. Also zum Beispiel, dass wir in eine Midlife-Crisis kommen, weil wir entdecken, wir haben jetzt ein bestimmtes Alter und wir haben alles Mögliche erreicht, aber jetzt gibt's nicht mehr. Jetzt geht's irgendwie wieder abwärts. Oder dass wir die Arbeitsstelle verloren haben. Oder dass wir in der Familie auf einmal Herausforderungen haben, weil wir merken, es flutscht nicht mehr so. Oder dass wir ein Burnout haben oder eine schwere Erkrankung. Oder auch, dass wir bestimmte Dinge, die wir geglaubt haben, von Gott gehört zu haben, dass die sich nicht ereignet haben. Dadurch kommen auch viele in eine heftige Krise. Wir haben geglaubt, Gott zu hören in einer bestimmten Angelegenheit, sind darauf zugegangen und auf einmal hat es sich nicht so ereignet. Es ist nicht so gekommen. Und dann die Frage, haben wir Gott denn gehört? Aber wir waren doch so sicher. Und dahinter die Frage, ja, redet Gott denn überhaupt? Ja, stimmt das denn überhaupt alles mit ihm? Ja, kann ich denn eigentlich so gewiss sein, dass das alles stimmt? Ja, gibt es ihn überhaupt? Das kann wirklich bis dahin gehen. Haben wir früher die Bibel geliebt und verschlungen? Sagt sie uns auf einmal nichts mehr. Haben wir leidenschaftlich gebetet? Haben wir auf einmal den Eindruck, das Gebet geht nur noch bis zur Decke? Haben wir die Nähe Gottes im Worship erlebt, in der Anbetung? Auf einmal denken wir, Nähe Gottes, was war das noch? Habe ich mir das vielleicht alles eingebildet mit Gott? Und Gott scheint abwesend zu sein. Und alle meine wunderbaren geistlichen Techniken funktionieren nicht mehr. Ich komme nicht mehr in diesen Frieden, nicht mehr in diese Gottesnähe hinein. Und das Land des Glaubens, was so eine bereichernde Erfahrung für mein Leben war und was so viele Verheißungen in sich trug, ist mir plötzlich zur Enttäuschung geworden. Das gibt es. Und ich sage hinzu, das ist normal. Ich lehre das immer in diesem Kurs für geistliche Begleiter. Und ich habe öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, wow, jetzt kann ich das endlich einordnen, was ich erlebt habe. Ich dachte immer, ich bin falsch. Und ich habe mir so viel Gedanken gemacht, was ich falsch gemacht habe und warum ich das nicht mehr erlebe und was ist und so weiter. Und jetzt kann ich es einordnen. Was geschieht da oder um was geht es? Wir kommen plötzlich eine Stufe tiefer, also wenn man diese Spirale nimmt, dieses Spiralcurriculum, schweres Wort. Also Curriculum ist etwas, was man, so ein Lernprogramm, ne? Glaube ich, ihr Lehrer, ihr habt auch immer ein Curriculum. Ja, das ist ja durch die Erfahrung, auf einmal sind alte Themen wieder da, die wir dachten, dass wir sie hinter uns hätten. Es ist auch oft so im Lebensalter von 50. Ich habe so mit 30 gedacht, ich habe jetzt alles gelernt und ich habe es jetzt im Griff. Ich habe jetzt mein Leben im Griff und es flutscht und ich habe jetzt alles gelernt. Ich habe auch lang genug gelernt. Ich war ja schließlich jahrelang in der Schule, dann habe ich jahrelang studiert und dann reicht's ja irgendwann. Und dann habe ich erste Erfahrungen gemacht mit Ende 20 und mit 30, jetzt ist gut. Und Seelsorge hatte ich dann auch schon viel und das war gut. Und dann nimmt man das Leben in die Hand und greift es an und packt es an und es geht mehr oder weniger gut. Und mit 50 auf einmal dachte ich, okay, das dachte ich doch hinter mir zu haben. Auf einmal ist es wieder da. Die Schwächen dachte ich doch, dass ich die nicht mehr hätte. Und auf einmal sind sie umso deutlicher da. Und ich kriege sie auch noch gespiegelt von anderen. Oder andere elementare Dinge. Auf einmal ist wieder da. Spirale. Habe ich in der Zeit nichts gelernt? War das umsonst? Das ist ja das Gefühl, was man dann hat. Hat das alles nichts gebracht? All die Seelsorge, all die Begleitung, all das, was ich gelernt habe, all das Bibellesen, all das Beten. Das wäre der falsche Schluss. Dann natürlich sind wir weitergegangen. Es ist normal. Es ist normal. Um was geht es? Wir müssen in dieser Zeit unseren eigenen Unzulänglichkeiten ins Auge sehen, unserer versteckten Zerbrochenheit. Wir werden konfrontiert mit bisher verborgenen Lebensbereichen, mit vielleicht tiefgreifenden Prägungen und Kernverletzungen können Thema werden. Aber wir werden auch nochmal konfrontiert mit den Grundfragen unseres Glaubens und mit den Grundfesten unseres Glaubens. Pete Cicero beschreibt diese Krise als eine Mauer. Er sagt, es ist wie wenn wir gegen eine Wand laufen. Wir stellen uns selbst, Gott und die Gemeinde in Frage. Wir haben mehr Fragen als Antworten, während es uns so vorkommt, als stünde die Grundlage unseres Lebens auf dem Spiel. Ich zitiere ihn gerade. Wir wissen nicht, wo Gott ist, was er tut, was er mit uns vorhat, wie er uns an diesen Punkt gebracht hat und wann es vorbei sein wird. Das ist aus diesem Buch. Es war seine eigene Erfahrung, als er schon jahrelang Pastor war. Und diese Erfahrung, diese Krise kann jetzt sehr elementar sein und ich weiß von einigen von euch, dass sie diese Krise sehr elementar erlebt haben. Es kann aber auch sein, dass sie nicht so elementar ist, sondern dass wir da immer mal wieder so dran vorbeikommen. Ich habe mich selbst gefragt, habe ich so eine Elementarkrise erlebt? Ich habe eine Freundin, die hat so eine, zwei Freundinnen, die so Elementarkrisen erlebt haben, bis wirklich auf den allertiefsten Grund. Das habe ich persönlich noch nicht erlebt, aber ich habe schon diese Fragen erlebt. Und es gibt Menschen, die das sehr elementar erleben, meinetwegen durch ein Burnout oder durch eine elementare Infragestellung dessen, was sie geglaubt haben, gehört zu haben und wo sie sich völlig drauf verlassen haben und was dann nicht so wurde, sodass sie einen völligen Vertrauensverlust Gott gegenüber haben. Das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Und das, ich denke, das ist auch nicht so, dass das jeder so erleben muss. Aber auch das wäre normal. Das darf sein. Das passiert. Und was wir alle, denke ich, erleben, wenn wir eben auf dieser Reise uns bewegen, ist, dass wir einzelne Dinge davon erleben. Vielleicht nicht so, dass es uns den Boden völlig unter den Füßen wegnimmt, aber doch, dass bestimmte Dinge sehr elementar auch in Frage gestellt werden und unser altes Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht mehr stimmt und wir auch nicht mehr wissen, wie wir da jetzt mit umgehen. Also es können unterschiedliche Punkte in unserem Leben sein. In der Bibel finden wir das bei Josef, Josefs Jahre im Gefängnis, Davids jahrelange Flucht vor Saul, Abrahams 25-jähriges Warten auf die Erfüllung der Verheißung, einen Sohn zu bekommen. Das waren ja wahrlich keine Augenblickserfahrungen, sondern das waren Langstreckenwüstenerfahrungen. Schon heftig. Es kann uns total irritieren, wenn wir so etwas erleben, sowohl uns selbst als auch unsere Freunde in der Gemeinde, weil viele damit überhaupt nicht umgehen können. Und der Charles Bellow schreibt, in vielen unserer Gemeinden, unserer Art von Gemeinden, also er ist ja auch Vineyard-Pastor, gehen wir eigentlich nur mit den ersten drei Phasen um. Und wenn dann eine Krise kommt, sind wir überfordert und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Und dann wünschen wir uns wieder zur Phase 1, zur ersten Liebe zurück und versuchen dann auch alles Mögliche, um da wieder hinzukommen. Aber das gelingt so nicht. Das geht nicht einfach so. Wir kommen nicht wieder zur Phase 1 zurück. Das ist auch bei einer Ehebeziehung ja nicht so. Diese Phase 1, Flitterwochen, das wird nach 25 oder 50 Jahren nicht mehr so sein. Aber wenn da irgendwo zwischendurch eine Krise ist und die Krise wird überwunden und angegangen, ist da eine tiefere Liebe, die ist dann viel tiefer als die Flitterwochen. Da ist viel mehr, aber es ist anders. Und eine gewachsene Liebe, die dann auch hält und Treue. Und ja, das können die, die lange glücklich verheiratet sind und schon Krisen hinter sich haben, besser sagen als ich. Was ist dann wichtig, wenn wir in einer solchen Krise sind? Es wäre wichtig, sich der Krise zu stellen. Manchmal ist es wichtig, Aktivitäten zu drosseln, manches ruhen zu lassen, sich eine Auszeit zu nehmen, weil es bedeutet, dieses durchzuleben, diese Krise anzunehmen, diese Herausforderung nicht zu verdrängen, das ist emotional anstrengend. Es ist nicht so einfach. Die Gefahr ist, dass wir versuchen, unsere normalen Bewältigungsstrategien anzuwenden, dass wir erstmal verdrängen, dass wir in bisherigen Mustern verharren, dass wir weiter produktiv sein wollen, weil die Gesellschaft es ja nicht erlaubt, sich herauszunehmen, dass wir uns bemühen, zur Phase 1 oder 2 zurückzukehren, dass wir unsere Glaubensschwerpunkte wechseln, dass wir vielleicht sogar die Gemeinde verlassen, weil wir denken, die Gemeinde, die bringt es nicht mehr, oder den Hauskreis verlassen oder den Job wechseln oder gar den Lebenspartner. Das kann alles passieren. Das wären nicht die Bewältigungsstrategien, zu denen wir eingeladen sind. Es braucht Mut, sich dieser Krise zu stellen, denn es könnte ein schmerzhafter Prozess sein. Und wir haben es nicht in der Hand, was dabei herauskommt. Es ist ein Risiko. Wir wissen es nicht. Was hilft? Eigene Lebenserfahrungen aufzuarbeiten, Selbsttäuschungen zu erkennen, auch Täuschungen über Gott. Vielleicht sind wir ihm nur gefolgt, weil er uns mal ein Problem gelöst hat, weil er uns geheilt hat, weil er uns mehr Lebensqualität gegeben hat, weil er unsere Gebete erfüllt hat. Vielleicht haben wir nur seine Gaben gesucht und auf einmal erkennen wir das und erschrecken über uns, weil wir nicht eigentlich ihn gemeint haben. Und dann ist es die Frage, meinen wir ihn? Folgen wir ihm auch wegen ihm und nicht nur wegen dem, was er uns geschenkt hat und was wir an Positivem haben durch ihn? Was hilft, wenn wir weitere Arten zu beten dazu gewinnen? Vielleicht nicht mehr nur aktiv beten. Für viele ist Gebet ja hauptsächlich Herz ausschütten und bitten. Bitten für sich selbst, für das eigene Leben und bitten für andere. Und dann, es gibt noch was anderes, können wir vielleicht lernen, mal still zu sein. Aufhören zu reden beim Beten und zu hören. Loslassen ist vielleicht angesagt. Zu im Gebet öfter loslassen. Erwartungen loslassen. Hoffnungen loslassen. Enttäuschungen loslassen. Menschen loslassen, von denen wir etwas erwartet haben oder die wir festgehalten haben. Oder die nicht getan, wir haben für sie gesorgt und irgendwie klappt das nicht und sie lassen sich gar nicht helfen, loslassen. Hören, empfangen. Das, was man als kontemplativ bezeichnet. Und so Gott neu zu begegnen, vielleicht ganz anders. Die Mystiker über die Jahrhunderte haben diese Krise bezeichnet als dunkle Nacht der Seele. Dunkle Nacht der Seele. Das ist ein interessanter Begriff, ist nicht so attraktiv, finde ich. Aber wir wissen tatsächlich von vielen Menschen, die Gott sehr stark gebraucht hat. Ich habe es, glaube ich, letzten Sonntag schon mal gesagt. Mutter Teresa, das war ja eine Frau, wo die Gegenwart Gottes in ihr und aus ihr heraus geleuchtet hat. So haben alle gesagt, die ihr persönlich begegnet sind. Sie war eine Frau, durch die Gott wirklich massiv gewirkt hat, jeden Tag. Und nach ihrem Tod fand man ja Tagebücher von ihr, wo sehr viel von Fragen und Zweifeln und Gottesferne die Rede war, sie Gott gar nicht so erlebt hat. Und dann waren so viele Leute so schockiert, weil sie dachten, wie kann das sein? Diese Frau, die Gott so gebraucht hat, hatte so viele Zweifel. Diese Frau, die Gott so gebraucht hat, hat ihn so wenig gespürt. Aber er war in ihr und sie ist ihm gefolgt wegen ihm. Worum geht es in dieser Krise? Um tief sitzende Strukturen unseres Seins und Verhaltens? Um auch das Erkennen falscher Identitäten, dass unsere Identität eben zum Beispiel in unserem Dienst liegt und nicht in dem, dass wir Kind Gottes sind? In hinderlichen Persönlichkeitsmustern, dass die aufgedeckt werden? Es geht um unser neues Vertrauen. Es geht um falsche Verteidigungsmechanismen, Selbstschutz, Selbstversorgung. Und es geht um einen tief liegenden Reinigungsprozess. In der ersten Phase ging es um unsere sündigen Lebensstile und sündigen Taten und Verhaltensmuster. Jetzt geht es um Tieferes. Irgendwann betrügen wir das Finanzamt nicht mehr. Irgendwann lügen wir nicht mehr, wenn wir eine Weile Christen sind, hoffentlich. Irgendwann tun wir diese groben Dinge nicht mehr. Sündigen wir dann nicht mehr? Nein, wir sündigen trotzdem. Womit? Mit unseren Haltungen, mit unseren Gedanken oft, mit unseren Worten oft. Und das erkennen wir oft erst später. Und darum geht es, weil Gott ist dann daran, um das aufzudecken. Und das tut weh. Worum geht es? Cicero schreibt, was wir hier erleben, ist Gottes Weise, unsere geistliche Antenne neu auszurichten und unsere Vorlieben und Leidenschaften zu reinigen, damit wir unsere Freude in ihm und in seiner Liebe finden und zu einer reicheren, volleren Gemeinschaft mit ihm zu gelangen. Gott möchte uns die ganze Seligkeit seiner Liebe erfahren lassen. Er arbeitet daran, uns von ungesunden Bindungen und den Götzen dieser Welt zu befreien. Er sehnt sich nach einer engen, leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu uns. Es geht darum, unsere Kontrolle über unser Leben immer mehr loszulassen. Es geht immer mehr darum, dass Gott wirklich die Regie hat. Wir haben das ja alle im Lebensübergabegebet mal gesagt, aber im Laufe des Lebens merken wir ja, wo das dann doch nicht der Fall ist. Es ist eine Art Feuerprobe, reinigendes Feuer. Feuer, das durchaus etwas in uns sterben lässt und uns reinigt und befreit von Abhängigkeiten, von Menschen, von Programmen und auch von unserem geistlichen Machertum, wo wir eben selbst machen, auch christlich selbst machen. Und es geht um ein tief gegründetes Vertrauen in Gott. Von dem Augustinus sagt, unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, Gott. Noch ein paar Zitate. Johannes vom Kreuz, das ist so ein Mystiker aus dem Mittelalter, erklärte, dass man währenddessen ein Gefühl der Ablehnung durch Gott erleiden kann, ebenso wie Trockenheit, Leere und eine schmerzhafte Begegnung mit dem eigenen Hunger nach Gott. Thomas Merton, ein amerikanischer Trappistenmönch im 20. Jahrhundert, hat einen großen Einfluss gehabt als geistlicher Lehrer und Schriftsteller, sagt, dass die Dunkelheit kommt, wenn wir Gott erlauben, unser falsches Selbst freizulegen und uns zu der Person zu gestalten, die wir eigentlich sein sollten. Unsere Umformung hängt von diesem Aufdecken ab. Es ist ein Prozess, der die Abschaffung der Selbstsucht mit sich bringt. Was geschieht, ist die Umarbeitung der alten Geschichte, die wir uns selber geschrieben haben, um in ihr zu leben. Was geschieht, ist die Einflechtung der Illusionen, die Entflechtung der Illusionen nicht nur über uns selbst, sondern auch über Gott. Noch ein krasses Zitat, Teresa von Avila, eine spanische Mystikerin, 16. Jahrhundert. Sie betete zum Herrn, warum behandelst du mich so hart? Sie hat Leid erlebt. Gott antwortet, so behandle ich alle meine Freunde. Teresa antwortete, jetzt verstehe ich, warum du so wenige hast. Schon heftig. Piet Zacere sagt, der Glaube, diese Phase ist ein großes Desillusionierungsprogramm über uns selbst und unseren Glauben. Es geht auch darum, dass wir nicht mehr unsere Gefühle verehren. Die Verabsolutierung unserer Gefühle ist ein weit verbreiteter Götzendienst im geistlichen Leben. Ich glaube, besonders unter uns Charismatikern. Cicero spricht von unserer Neigung, uns in Gefühlen zu verlieren, die wir mit Gott verbinden und sie mit Gott selber zu verwechseln. Und es geht darum zu unterscheiden. Die Gefühle sind nicht Gott, sie sind nur Botschaften, die von uns von ihm erzählen. Johannes vom Kreuz war der Ansicht, dass unsere Seele nur dann genügend gestärkt und geläutert wird, wenn wir nicht unseren Gefühlen huldigen, wenn Gott sie uns entzieht. Wenn wir Lobpreis kennenlernen und mit diesem Stil und der Art des Singens klarkommen, also es gibt ja auch Menschen, die mögen den Stil gar nicht, aber wenn uns das etwas in uns zum Klingen bringt, dann ist es oft so, dass wir gefühlsmäßig total berührt sind. Ist ja bei manchen, die zum ersten Mal herkommen, sie total berührt werden von dem, was wir hier singen und wie wir singen. So ging es mir, als ich zum ersten Mal 1981 an einen Gottesdienst kam, wo diese Lieder gesungen wurden in einer Form von Lobpreis, Worship, Anbetung. Es hat mich so berührt. Es kann aber sein, nach 20 Jahren, dass es uns nicht mehr so berührt. Dass wir diese Gefühle nicht mehr haben. Und es ist nicht schlimm. Dann geht es darum, ihn zu loben und zu ehren, auch wenn wir gar kein Gefühl haben. Es geht nicht um unsere Gefühle, es geht um ihn. Und es ist so oft die Gefahr, dass wir unsere Gefühle verehren und die dann haben wollen und denken, wenn wir diese schönen Gefühle nicht mehr haben, ist Gott nicht mehr nah. Aber Gott ist nah. Mit und ohne Gefühl. Wie lange geht das? Weiß ich nicht. Anzeichen, dass wir uns der nächsten Phase nähern, nennt Cicero hineinwachsen in echte Demut. Ich muss nicht mehr bewerten und verurteilen. In wachsendes Einverständnis mit dem Geheimnis Gottes. Ich muss Gott nicht mehr vorschreiben, wie er zu sein hat und was er zu tun hat. Und er wird immer geheimnisvoller für mich. Und das kann ich von meinem Leben jetzt auch sagen. Er ist mir nicht mehr so klar, wie er mal war. Er ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, warum er manches tut und manches nicht. Ich weiß es nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Und ich lerne es langsam stehen zu lassen und zuzulassen. Eine vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten, eine größere Unabhängigkeit von irdischen Belangen. Darum geht es. Wir können überall stecken bleiben auf unserer Reise. Da hatte ich letztes Mal auch schon einiges gesagt in den verschiedenen Phasen. In der letzten können wir eben stecken bleiben, wenn wir uns diesem Prozess nicht wirklich aussetzen, wenn wir es nicht zulassen, vielleicht auch, wenn wir alleingelassen sind oder es nicht zulassen, uns begleiten zu lassen. Wobei, in Klammern, es kann uns auch nicht jeder darin begleiten. Da brauchen wir schon jemanden, der da auch sich ein bisschen auskennt. Wenn wir in unserer Frustration hängen bleiben, dann ist diese Phase durchaus gefährlich, denn wir können auch in dieser Phase vom Glauben abfallen. Es gibt Menschen, die dann vom Glauben abfallen und weggehen. Davor bewahre er uns. Ja, möge Gott uns die Gnade geben, in jeder Phase unseres Lebens weiterzugehen und ihn wirken zu lassen an dem, was er gerade wirken möchte. Und auch, dass wir uns als Gemeinde helfen können, durch diese Phasen durchzugehen und da einen guten Weg zu finden und reifer zu werden. Jesus, danke. Danke, dass du uns nahe bist, ob wir etwas fühlen oder nicht. Danke, dass du uns auch in Krisenzeiten nahe bist, auch wenn wir an dir zweifeln. Danke, dass die Wand, vor der wir dann denken, gelaufen zu sein, doch durchlässig ist zu dir hin, auch wenn wir uns im Moment den Kopf gestoßen haben. Und Herr, ich bitte dich für diejenigen, die in einer solchen Phase sind, wo sie sich gerade nicht mehr auskennen, dass du sie da durchführst und dass sie den Mut haben, da durchzugehen und dass sie Begleiter finden, die sie darin begleiten können. Hilf uns, Herr, eine Gemeinde zu werden, die nicht erschreckt, wenn einzelne von uns diese Krise widerfährt, sondern dass wir uns entwickeln zu einer Gemeinde mit Menschen, die ganz am Anfang sind und diese erste Freude des Glaubens haben und wir sie darin begleiten, und Menschen, die durch die verschiedenen Phasen durch sind und zu einer gewissen Reife gekommen sind, dass sie andere begleiten können. Jesus, und hilf uns, nicht stecken zu bleiben. Danke. Danke, Jesus. Amen.